Jetzt geht der Goldschatz der Gemeinde, ne? Das wisst ihr, das sind die echten Goldstücke. Schön, dass es sie gibt. Guten Morgen euch allen zusammen. Schön, dass ich an diesem Tag mit unter euch sein darf. Darf ja schön eine ganze Woche hier in Markneukirchen sein. Hab mich sehr wohl gefühlt und heute Morgen mit euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr habt es gehört, wir hatten eine ganze Woche lang ein Thema, einfach leben. Und dann wurde ich gefragt, kannst du noch den Sonntag bei uns verbringen und die Predigt für uns halten? Da habe ich mir gedacht, was nehme ich dann für ein Thema? War keins vorgesehen. Und dann habe ich gebetet und gefragt und dann kam es zum Schluss, einfach leben. Bis zum Schluss. Und ich habe dazu einen Bibeltext aus der Offenbarung herausgesucht, Kapitel 21, die Verse 1 bis 8, und ich möchte sie uns gerne lesen. Johannes schreibt: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer unter ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Und dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Kind sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Lasst uns noch einmal in der Stille um den Segen Gottes an uns bitten und beten. Vater im Himmel, dein Wort ist die Wahrheit und dein Geist führt in alle Wahrheit. Auf diese Verheißungen wollen wir uns jetzt stellen, wenn wir dein Wort weitergeben und es hören. Amen. Also, vielleicht erinnert ihr euch, die meisten von euch, die kennen ja so ein bisschen den Kontext, wo die Zeilen herstammen. Und Johannes schreibt. Der schreibt sie ja nicht gerade im Gottesdienst bei einer Predigt mit auf, was er da so hört, sondern Johannes sitzt regelrecht fest und auch durchaus ein wenig aussichtslos. Wenn du so willst, Johannes in Quarantäne auf Patmos. Und dabei wollte er so viele infizieren. Er wollte ihnen etwas bringen, das sie immun auf dieser Welt macht. Es wäre eine Immunität gegen die lähmenden Viren der Angst und gegen die verwirrenden Viren der Orientierungslosigkeit und gegen die tödlichen Viren der Gottlosigkeit. Sicherlich, diese Art der Immunität würde jeden, der sie sich einverleibt, eine Form des Todes bringen, aber gleichzeitig ein neues Leben. Das eigene Leben würde sterben, abtreten und das neue Leben, das Christusleben, würde beginnen. Also ganz wichtig, das Christusleben würde beginnen, nicht das Christenleben. Also das verwechseln manche und leben ein Leben lang im Christenleben. Das ist ziellos. Zielführend kann nur ein Christusleben sein. Christus in uns. Wir sind tot. Das war der Plan. Aber gegen diese Art des Lebens gab es eben Feinde. Manches kommt uns vielleicht davon bis heute bekannt vor. Nun, das sind dieselben Feinde wie damals bei Johannes. Der Feind bleibt derselbe wie damals. Und so setzen sie Johannes außer Gefecht. Im Übrigen änderte sich das auch nicht bis an sein Lebensende. Darüber muss man auch nachdenken. Und so gab es kaum Hoffnung für sein Leben. Das Exil auf Patmos war eher eine gewisse Endstation, abgeschnitten vom Leben, fern von denen, die ihm eigentlich etwas bedeuteten. Alles, was ihm irgendwie Freude versprach, das war ihm nun genommen. Er war getrennt von dem, was Leben ausmacht, nämlich Zusammenleben. Gefangen, einsam, kaltgestellt, wie auf einem Abstellgleis. Aber nun schaut euch heute Morgen an, schaut euch um. Macht's doch mal. Wisst ihr, dass wir heute Morgen zusammensitzen und hier Gottesdienst feiern, liegt daran, weil sich Gottes Wort und Absicht in seiner Wirkungsweise dennoch durchgesetzt hat. Früher hat man gesagt, das Wort läuft. Und wisst ihr, es ist auch nicht aufzuhalten. Nie. Zu keiner Zeit. Und im Übrigen auch zu keiner Unzeit. Es ist nicht aufzuhalten. Jesus sagte einmal, ich versichere euch, der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber meine Worte, die bleiben ewig, ewig beständig. Und so war es schon damals bei Johannes. Ausgerechnet in seiner Zeit der Quarantäne öffnet ihm Gott die Augen. Gott selber legt etwas offen, was eigentlich keiner sehen kann. Johannes bekommt in dieser festgefahrenen und aussichtslosen Situation plötzlich eine Aussicht auf Gott selber, sein Handeln, seine Absichten, seine Ziele in dieser Welt und in der gesamten Menschheitsgeschichte. Im Übrigen, im zweiten Lied haben wir es gerade gesungen, wo unsere Augen hingehen, welchen Fokus wir einnehmen sollen. Ganz klar den Fokus C. Der heißt im Übrigen Christus. Und der trägt die Krone. Er allein. Und nun sieht Johannes etwas, was alle Grenzen sprengt, obwohl er weiter selber begrenzt leben muss. Und ja, er hat Mühe, dafür die richtigen Worte zu finden, um es zu beschreiben. Aber so gut es geht, berichtet er uns in dem Buch der Offenbarung, also im letzten Buch des Neuen Testamentes. Manche wissen das. Wir müssen uns daran erinnern, es wird auch das Trostbuch der Gemeinde genannt. Und wenn wir den ursprünglichen Wortsinn von Trost hernehmen, der ja weitestgehend in Vergessenheit geraten ist, dann wird uns deutlich, warum das Buch der Offenbarung Trostbuch genannt wird. Trost bedeutet nicht, nun wird alles wieder gut. Wird schon wieder, ja. Sondern Trost bedeutet innere Festigkeit. Also wenn ich jemanden tröste, dann ist die Absicht dahinter, ihm nicht nur gut zuzureden, sondern dass er wieder innere Festigkeit gewinnt, und zwar trotz der widrigen Umstände. Und das ist Gottes Absicht mit seinem Wort bis heute. Wir sollen eine innere Festigkeit gewinnen, trotz der widrigen Umstände. Und sollen quasi die Augen geöffnet werden, damit wir nicht mehr nur auf das sehen, was vor unseren natürlichen Augen ist. Naja, das kennen wir. Sondern dass wir auf etwas aufmerksam werden, was der Wirklichkeit Gottes entspricht. Das ist ja auch jetzt. Und zwar eine Wirklichkeit, die zuverlässig und wahr ist und damit Zuversicht, Hoffnung, Frieden und Heil für uns bedeuten. Und suchen wir nicht genau das? Hoffnung und Frieden und Heil? In unserem kleinen Abschnitt aus Offenbarung 21 kommt 4-mal das Wort sehen vor. Also, auf was sehen wir? Sehen wir wirklich bis zum Schluss? Gott möchte uns ja buchstäblich unseren Horizont erweitern, weit über das für uns Sichtbare hinaus. Denn diese neue Sichtweise bewirkt weitreichende Folgen für unser Leben. Eben auch dann, nicht bloß zur frommen Stunde. Und es bewirkt auch, wie wir mit dem Leid und dem Tod fertig werden. Und so steht jeder vor der Entscheidung, kann und will ich mich auf diese andere Sicht, auf diese Grenzerweiterung einlassen, trotz dass mein Leben vielleicht immer weiter begrenzt wird? Bin ich bereit, über das Menschenmögliche hinauszublicken, es anzuerkennen und letztlich das mein Leben bestimmen zu lassen? Bin ich daran interessiert, Gottes Horizont und seine Perspektive für mein Leben kennenzulernen? Oder bleibe ich lieber innerhalb meiner bekannten Grenzen? Innerhalb der Grenzen dieser Welt und deren Wirklichkeit? Sehe alles nur in diesem irdischen Horizont und teile am Ende gar das Schicksal einer Welt ohne Gott. Wisst ihr, Gottes Sicht auf diese Welt, die kann durchaus schmerzhaft sein. Das ist nicht nur glorifizierend. Denn Gott hat keine Altbausanierung dieser Welt vor, die das Alte erhält und ein bisschen moderner und innovativ rüberkommen möchte. Und auch wir stehen in der Gefahr, wir Christen, uns nach dem Alten zurückzusehnen und operieren da fleißig, dass doch die gute alte Zeit wieder kommt. Das ist nicht Gottes Absicht. Gottes Wirken ist keine Weiterentwicklung unserer menschlichen Möglichkeiten, sondern seine Absichten, sein Weltsystem, sein Reich steht den weltlichen Reichen gegenüber. Er macht neu. Und so sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und es ist kein Geheimnis, darauf gehen wir zu. Auch wenn wir nicht wissen, wann. Vielleicht ziehen sich die Kreise jetzt gerade wieder mal ein bisschen enger, aber wir wissen es nicht, wann dieser Zeitpunkt kommt. Gott lässt uns sehen, aber dass diese Welt, in der wir leben, sich nicht bis zur Vollkommenheit verbessern lässt, sondern diese Welt muss vollkommen neu gemacht werden. Und Gott wird das tun. Und im Übrigen erst dann, wird das Brodeln der Völkermeere zur Ruhe kommen. Johannes sieht in seiner irdischen Begrenztheit die heilige, neue und vollkommene Stadt. Ein Ort von vollkommenem Schutz und Geborgenheit. Ein Ort für ein vollkommenes Zusammenleben ohne Begrenzungen. Aber erstaunlich, diese Stadt wird nicht von unten nach oben gebaut, wie unsere Städte, Hochhäuser und Türme. Alles Babel wird vergehen. Und die heilige Stadt Jerusalem, die Stadt des Friedens, wird errichtet. Und wisst ihr, es ist ein ewig geistliches Geheimnis. Das, was Gott tut und bewirkt unter uns, kommt immer von oben, von ihm. Das kann hier nur landen und empfangen werden. Es ist ganz wichtig, weil wir manchmal das verdrehen. Wir können nichts Göttliches errichten, aufbauen oder erfinden. Und deshalb ist die Frage, ob wir auf Empfang sind, beziehungsweise für wen oder für was. Und es ist dabei wirklich egal, wo du dich befindest. Egal, ob auf dem Kranken- oder Sterbebett. Egal, ob unter Druck und im Stress. Egal, ob in Einsamkeit oder unter Menschen, die dich vielleicht gar nicht verstehen oder verstehen wollen. Jeder von uns hat sein eigenes Patmos. Aber für Gott ist jeder Mensch erreichbar. Denn es ist Gottes Absicht, mitten unter den Menschen zu sein und nichts und niemand kann ihn hindern, zu einem Menschen zu kommen. Das Einzige und der Einzige, der ihn hindern kann, das bist du selber, der Mensch. Sicherlich sind Kranken- und Sterbebetten Teil unseres Lebens und auch Teil unserer Wirklichkeit. Genauso wie Druck und Stress, dem wir ausgesetzt sind und der ganz realen Einsamkeit, in der wir oftmals leben und leben müssen, dem Leid in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber Gottes Wirklichkeit ist ebenso real. Auf was siehst du? Johannes bekommt den Blick auf etwas anderes gelenkt, das weit über die irdische Realität hinausgeht und letztgültige Wahrheit ist. Und wir sind eingeladen, aber dann auch herausgefordert, schon jetzt diesem Blick zu folgen. Denn das hat ja für das Hier und Jetzt, für das Heute Folgen. Gott wird eines Tages alle Tränen abwischen. Und dann wird es keine Tränen mehr geben, weil es keinen Tod mit seinen Vorformen und Nachwehen nicht mehr geben wird. Keine Pandemie, kein Verkehrsunfall, keine Gendefekte, keine Alterserscheinungen, keine Lügen und Morde mehr, was auch immer den Tod in sich trägt. Und Johannes wird nun aufgefordert zu sehen und wir mit ihm, schau genau her, ich, Gott, mache alles neu. Das ist für uns eigentlich unvorstellbar, weil wir uns ja meistens nur vorstellen können, was wir selber hinbekommen. Aber Gott sagt, auf meine Worte ist unbedingt Verlass. Sie sind wahrhaftig, gewiss. Gott selber ist das Alpha und das Omega, also Anfang und Ende. Er ist alles von A bis Z. P liegt, glaube ich, und C irgendwo zwischendrin. Ja. Er hat den Anfang der Welt gesetzt, er erhält sie und er und niemand und nichts anderes setzt auch das Ende der Welt und der Menschheitsgeschichte. Und er führt sie zur Vollendung. Gottes Absicht ist keine Altbausanierung, sondern er macht alles neu. Und damit wird Gott allen Lebensdurst und alle Sehnsucht, die du von dir kennst und in dir trägst, mit Leben erfüllen. Und zwar geschenkt, unverdient. Das, was Gott gibt, ist immer unbezahlbar. Alles, was wir von Gott empfangen können, wird immer nur als Geschenk empfangen, nicht als Lohn. Als Jesus am Kreuz starb, erinnert euch, sprach er, es ist vollbracht. Den jungen Leuten habe ich diese Woche schon mal erklärt, das griechische Wort, was dafür verwendet wird, für es ist vollbracht, das wurde unter Kaufleuten benutzt, wenn einer die letzte Rate eines Kredites zurückgezahlt hatte. Wir können zu unserem Heil nichts dazu tun. Jesus hat alles bezahlt. Und nun kann ich mir das Heil nur schenken lassen. Ich habe es nicht verdient. Und du hast es nicht verdient. Keiner hat es jemals verdient. Es ist kein Lohn. Aber wer leben will, wer Frieden will, wer Heil will, der darf kommen. Keiner wird hinausgestoßen. Keiner. Und die jungen Leute haben das in dieser Woche davon Gebrauch gemacht. Sie haben sich einladen lassen zu Jesus, zum Kreuz. Aber wer ihm nicht glaubt, also vertraut, wer ihm dieses endgültige Herrschaftsrecht über sein eigenes Leben nicht einräumt, der kann auch nichts empfangen. Der geht leer aus, der denkt ja immer nur an sich. Aber es heißt unmissverständlich, wer überwindet, der wird dies alles erben. Und Gottes Wort verrät uns ja, wer die Überwinder sind. Leute, das sind nicht die Macher, auch nicht in unseren Gemeinden und christlichen Zirkeln. Das steht nirgendwo, dass das die Macher sind. Auf der anderen Seite sind es auch nicht die Mitläufer. Es sind im Übrigen auch nicht die Rebellen, zu denen ich oft gehöre. Sondern es sind die Glaubenden. Die Glaubenden. Das sind also die, die einen anderen Blick einnehmen, die schon das Himmlische trotz all dem Irdischen sehen. Überwinder, das sind die, die die natürliche Tendenz, uns des Menschen von Gott wegzulaufen, überwunden haben und merken, egal wie schwer das Leben, ich kehre zu ihm wieder um. Ich wende mich Gott wieder zu, immer und immer und immer wieder. Es sind die, die auf dem Weg zu Gott sind und sich von diesem Weg nicht mehr abbringen lassen, weder durch sich selbst und die eigene Trägheit, noch durch die eigene Schuld, die wir immer und immer wieder auf uns laden, noch durch die Verhältnisse. Sondern es sind Menschen, die sich in allem, so ausweglos es erscheint, sich abhängig machen von ihm. Du, Herr, du, in allem, allein du. Und es wird dazu führen, dass ich gewiss bin, Gott ist wirklich mein Gott. Und ich werde wirklich sein Kind sein. In allem. Und ein Vater kümmert sich um sein Kind. Kann es einen größeren Trost geben, eine größere Stärke, innere Festigkeit in einem Menschenleben? Also was nimmst du für dein Leben in den Blick? Was siehst du? Das Irdische oder das Himmlische? Das, was vergeht oder das, was kommt? Das, was allen Veränderungen unterworfen ist, im Übrigen schon immer? Oder dem, was unumstößlich, wahrhaftig, endgültig, ewig ist? Weißt du, dein Blick wird letztlich von deinem Wesen bestimmt und dein Wesen wird von deiner Identität bestimmt, also von dem, wer du bist. Ich habe das die jungen Leute diese Woche schon mal gefragt. Nun, wer den Sohn Gottes aufgenommen hat, der kann auch das Wesen und die Identität Gottes haben. Das ist nichts, was man von außen irgendwie betrachtet. Aber dafür muss ich selber gestorben sein, zu neuem Leben auferweckt. Und nur wenn du dich mit dieser Identität eines Gotteskindes beschenken lässt, dann kannst du auch Erbe sein. Dann weißt du, dass du erben wirst, weil du ein Kind bist von deinem himmlischen Vater. Nur Gotteskinder erben. Und nun schildert uns Johannes nicht nur, dass wir göttlich beschenkt sind, sondern dass wir das Erbe auch verlieren können. Und entschuldigt, darauf müssen wir jetzt noch einen kleinen Blick werfen. Und bei allem, was jetzt kommt, bitte ich dich eins zu beachten. Ich kenne mich und mein eigenes Leben, auch mein eigenes Christenleben. Ich sage es bewusst so. Mein Christenleben sieht nämlich so aus, dass ich in meinem Leben in allem auf mich sehe. Möglich, dass ich geliebt durchs Leben gehe und die Sünde beim anderen. Aber Christus Leben ist genau umgedreht, dass ich auf die Sünde bei mir schaue und voller Liebe dem Nächsten begegne. Nur am Rande, damit wir es nicht falsch einordnen, was jetzt kommt. Ich muss also auf mich sehen. Das Merkwürdigste, was Johannes dann sieht, ist, dass der Zug der Enterbten von den Feigen angeführt wird. Also nicht den Früchten, sondern von denen, die Feige sind. Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgeguckt. Es ist ein Ausdruck der Furcht. Furchtsame Menschen, die von Menschenfurcht befallen und gelenkt werden. Es sind Bedenkenträger, die aus einer falsch verstandenen Rücksichtnahme oder auch Obrigkeitshörigkeit ihren Glauben, ihr Bekenntnis und ihren Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zurückstellen oder aufgeben und damit gottloses Handeln und Wirken befürworten. Ich weiß um diesen sensiblen Punkt heute Morgen. Deswegen sage ich, schau bitte auf dich und nicht auf die anderen. Es geht um dich gerade. Gott spricht dich gerade an, nicht die anderen. Aber dann heißt es auch weiter, dass von Ungläubigen und Treulosen gesprochen wird, die sich durch die Lebensumstände verleiten ließen, von Jesus wegzugehen. Dann lesen wir von Menschen, deren Lebensstil sich ethisch und moralisch überhaupt nicht mit dem Wort Gottes vereinbaren lässt. Menschen, die in Gottes Augen verabscheuungswürdige Dinge tun, Mörder, die ein Menschenleben ausgetilgt haben. Hure oder Unzüchtige, also das sind in der Bibel Menschen, die Sexualverkehr außerhalb einer legitimen Ehe zwischen Mann und Frau praktizieren. Weiter schreibt Johannes von Menschen, die sich an andere spirituelle Mächte als Gott gewandt haben und damit religiös fremdgegangen sind. Zauberer, die zum Beispiel Aberglauben und Okkultismus betrieben haben. Astrologie, Kartenlegen, Tischrücken, Wahrsagerei und so weiter. Aber auch Götzendiener, die fremden Religionen und Göttern gedient haben oder die letztlich sich selber zum Gott erhoben haben, zur Weisheit letzten Schluss. Das kann man übrigens auch fromm tun. Für mich ist es übrigens auch der größte Götze in dieser Zeit. Ich bin der größte Götze. Ja, und letztlich sagt Johannes oder schreibt er auf, sieht er letztlich alle Lügner, die sich immer wieder gegen Gottes Wahrheit aussprechen und auch dagegen anleben. Wer an der Lüge lebt, der hat nicht Gott zum Vater, denn er ist der Vater der Wahrheit. Wer an der Lüge lebt, der hat den Satan, den Teufel zum Vater. Und all diese Dinge haben in Gottes Reich und in unter Gottes Herrschaft keinen Platz. Selbst wenn sie hier im Leben von frommen Menschen und manchmal auch im Leben der Gemeinde ihren Platz haben. Wisst ihr, wir dürfen dieses konsequente Handeln Gottes nicht aus den Augen verlieren. Aber wir müssen festhalten, Gott hat keine Freude daran, Menschen zu enterben. Deshalb stehen ja diese Zeilen hier. Und deshalb müssen wir sie auch heute Morgen lesen und beachten. Es ist wichtig, notwendig, also wendet viele Nöte, wenn wir den Blick auf die Ewigkeit richten, damit wir jetzt im Heute die richtigen Entscheidungen treffen. Gott möchte, dass wir sein Leben teilen, vor und nach dem Tod. Gott möchte uns herausholen aus Vergänglichkeit und Tod. Gott möchte nicht, dass wir Angst vor dem Tod haben, auch wenn das eine Station in unserem Leben sein wird. Es ist für uns alle eine Durchgangsstation, nicht die Endstation. Und so bleibt am Schluss die Frage, welche Realität lässt uns für Zeit und dann auch für die Ewigkeit leben? Auf was sehen wir? Auf was blickst du? Sehen wir eine düstere Zukunft oder schauen wir mit freudiger Gewissheit auf ein von Gott geschenktes und von Gott restlos durchdrungenes neues Leben? Und betrachten das hier als etwas sehr Kurzes, ein kurzer Durchgang für eine Ewigkeit, die uns erwartet. Und wer von euch heute Morgen diesen neuen Blick, diese Blickrichtung einnehmen will, der darf am Ende dieser Predigt voller Zuversicht Amen sprechen. So ist es. Und so beschenke uns unser himmlischer Vater nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet sind. Amen. Und wir sind jetzt eingeladen, eine erste Antwort zu geben auf Gottes Wort, indem wir miteinander singen.